Intuition to go. Anforderungen an einen angemessenen Umgang. Es ist schon eine ganze Weile her, dass die Bezeichnung emotionale Intelligenz Einzug in unseren Wortschatz und teilweise auch in unseren Habitus gehalten hat. Das trug zumindest dazu bei, dass unsere sozialen Kompetenzen gerade in der Arbeitswelt zumindest argumentativ als Soft Skills einen neuen Bedeutungsaufschwung erhielten. Zwar hat sich dadurch neben den Hard Facts eine gewisse Lobby für die weichen Fähigkeiten aufgebaut, aber von mehr Ganzheitlichkeit in der Unternehmenslandschaft, in Wirtschaft oder Politik sind wir weiter entfernt denn je. Das liegt daran, dass wir weiche Faktoren auf die gleiche Weise behandeln wie Hard Facts. So ist aus dieser Haltung beispielsweise jenes unternehmerische, ethisch zweifelhafte Zugeständnis geworden, indem Mitarbeiterinnen einen Teil ihrer Eizellen auf Vorrat einfrieren lassen können, um konkurrent zum Firmen- und Karriereplan auch das Projekt Kind zu challengen. Bei einem solchen Angebot erscheint es geradezu überflüssig, in sich hineinzuspüren, welchen Takt die individuelle biologische Uhr vorgibt und wie es um das feine Geflecht emotionaler Empfangsbereitschaft bestellt ist. Die kostbaren und unbezahlbaren weichen Faktoren, die unsere Menschlichkeit bezeugen, werden systematisch zu Funktionen heruntergehandelt, wie etwas Gegenständliches, was man an- oder abschaffen kann. Gefühle lassen sich nicht durch Fleiß erringen, sich nicht ausdenken oder sich beschaffen. Soziale Intelligenz und erst recht das hohe Gut unserer Intuition gehören nicht in die Welt der Kontrolleure, sondern in die Welt von Menschen, die Vorbilder sind. Der Unterschied zwischen Kontrolleuren und Vorbildern ist, dass Kontrolleure vor allem andere und anderes bestimmen wollen, am wenigsten aber sich selbst kennen. Vorbilder denken zunächst über sich selbst nach, wollen sich selbst verstehen und gebrauchen dieses Wissen, um ihr Leben zu gestalten und darüber hinaus auch Dinge und Menschen zu führen. Kontrolleure agieren aus der Angst eines tief sitzenden Unverständnisses für mysteriöse Widersprüche und Phänomene, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Vorbilder agieren aus dem Vertrauen heraus, dass sowohl das vorübergehende Unbekannte sinnhaft, als auch die persönliche Weiterentwicklung zum erweiterten Verständnis von Unbekanntem erforderlich ist. Ein Kontrolleur bleibt größtenteils ein unbewusster Mensch und gibt sich damit zufrieden. Ein Vorbild strebt nach der Erweiterung seines Bewusstseins. Ihm gelingt es, dauerhaft zu einem erfolgreichen Beobachter zu werden. Statt sowohl Empfindungen als auch Gedanken, aber auch intuitive Eingebungen einfach nur zu haben, stellt sich an uns die Aufgabe, zum bewussten Beobachter und Anwender dieser Aufnahme-, Verarbeitungs- und Ausdruckswelten zu werden. So, wie wir einst unseren Sprachschatz zu kultivieren verstanden. Zum eigenen Beobachter zu werden, stellt weitere Fragen unabwendbar in den Raum. Wer oder was nimmt denn wahr? Mein Denken? Das Fühlen selbst? Kopf oder Bauch? Oder landen wir hier nicht endgültig bei der Instanz Bewusstsein, die übergeordnet über all dies wacht? Im Ursprung des Wortes Intuition steckt eine bemerkenswerte Dualität. Es lässt sich sowohl aktiv als auch passiv auslegen. Einmal bin ich die Betrachterin, ein anderes Mal die Betrachtete. Lerne ich, mich selbst zum Objekt meiner Betrachtungen zu machen? Vereine ich beide Bedeutungen und ich erreiche eine Loslösung von der Identifikation mit Gedanken oder Gefühlen. Das heißt, ich bin eben nicht mehr nur das, was ich denke oder fühle, sondern ich bin das, meine Gedanken und Gefühle beobachtende Bewusstsein. Ich entwickle das, was ich für mich irgendwann als das beste Verständnis von Selbstbewusstsein festlegte. Doch das ist nur eine Auswirkung aus der tieferen Beschäftigung mit den Wurzeln von Intuition. Eine andere, die sich ebenfalls aus dem Umgang mit sich selbst als Beobachter ergibt, ist die, dass unser Denken, das scheinbar unaufhörliches Traktat unseres Faktenmalwerks ist, zum Stillstand kommt. Wer sein Denken zu beobachten lernt, hebelt genau diese reflexartige Ohnmacht gegenüber dem Gedankenwirbel aus. Gedanken werden zu Buchseiten, die ich imstande bin, nach Belieben, Neugierde, Wissensdurst, Interesse, Notwendigkeit, um weiter oder auch zurückzublättern. Wer den zeitweiligen Stillstand seiner Gedanken auszuhalten lernt und darüber hinaus die Stille seines Geistes genießt, der kommt gleichzeitig in Berührung mit jener ekstatischen Offenheit, die Trichter für intuitive und inspirative Informationen ist. In der Passivität kommt jene Ruhe des Betrachters zum Ausdruck, die Vertreter alter Weisheitslehren mit Stillwerden bezeichnen. Ein Stillwerden, um sein Denken und Fühlen zu klären und zu wahrem Bewusstsein darüber zu gelangen. An diese Stille knüpfen unweigerlich die Raum- und Zeitlosigkeit an, das Gestern und Morgen weichen der Präsenz, dem Ankommen im gegenwärtigen Augenblick, in der Dimension reiner Erfahrungen. Der gedanken- und gefühlsstille Mensch erlebt sich selbst auf ursprüngliche, ganzheitliche, wache und mächtige Weise. Das ist das Reich, aus dem die Intuition zu uns spricht. Ein Mensch, der aus der Identifikation seiner Gedanken und Gefühle auf die nächste Selbstführungsebene wechselt, indem er sich seiner Gedanken und Gefühle bewusst wird, der kommt über die Stille und Ruhe auch zu einem guten Kontakt mit sich selbst. Er nimmt sich selbst wahr. Umso mehr horchte ich auf, als ich während meiner Recherchearbeiten auf diese Anforderung stieß. Erst wenn eine Führungskraft im guten Kontakt mit sich selbst wie auch den Mitarbeitern steht und zugleich die Bedürfnisse des Marktes erspüren kann, wird sie Erfolg haben. Ich fragte mich sofort, was versteht diese Definition unter gutem Kontakt? Mich wehte der Verdacht an, dass wohl kaum die innere Stille, meditative Ruhe und ekstatische Offenheit, dass sich selbst bewusste Wahrnehmen gemeint sein würden. Der gute Kontakt, den ich hier vor Augen hatte, entsprach dem Tiefgang der üblichen Antwort auf die Frage nach dem Befinden, wie geht es Ihnen? Gut. Das Wort gut ist etwas, was wir meine Erfahrungen irgendwann als ungültigen Allgemeinplatz austrieben. Diese drei Buchstaben verstehen es vortrefflich, einen blickdichten Schleier über die Untiefen jeder menschlichen Empfindungsvielfalt zu legen, die zugegeben oft genug schwer in wenige Worte zu fassen ist, von der man aber leider fast selbstverständlich davon ausgeht, dass sie ohnehin niemanden interessiert oder etwas angeht. Wenn es innerhalb meiner Tätigkeit als Beraterin vorkommt, dass ein Ratsuchender auf meine Frage nach seinem Befinden mit gut antwortet, mache ich ihm den Unterschied zur aufrichtigen Antwort durch weitere Fragen offenkundig. Und wie geht es Ihnen wirklich? Wenn ich dann manches Mal noch deutlicher werden muss, was fühlen Sie gerade? Wenn unsere Auffassung von gut bereits auf einem dünnen Gewirk aus Wahrhaftigkeit besteht und bestenfalls zur Tarnung oder zum Abwiegeln ehrlicher Auskünfte dient, dann dürfen wir uns doch wohl berechtigterweise fragen, wo haben wir es gelernt oder lernen es, im guten Kontakt mit uns selbst zu sein? Neben allen Empfehlungen, die man uns im Medienbombardement zuteilwerden lässt, ob gesundheitliche, berufliche, wirtschaftliche oder spirituelle, ist es unser persönlicher, unmittelbar intuitiver Draht samt seiner damit verknüpften individuellen Erfahrungen, der entscheidet, welcher Natur unser Kontakt mit uns selbst ist. Vorausgesetzt, wir sind aufrichtig mit uns. Und genau dieser kleine Satz, der nahezu zum Überlesen provoziert, verbindet uns wieder mit dem großen Teich unserer Gefühlswelt und verweist auf die Haltung eines intuitiven Menschen sich selbst gegenüber. Ein Mensch, der auf seine Intuition hört, ist an der Wahrheit interessiert. Mag sie angenehm oder unangenehm sein. Er schätzt die Klarheit intuitiven Wissens, denn er weiß auch um die mögliche Verwirrung seiner Gedanken und um das Gefühlschaos, welches intuitive Botschaften auslösen können. Auf seine Stimme der Intuition zu hören, verlangt, neben dem Mut, die Wahrheit zu ertragen und für sie einzustehen, ehrlich mit sich selbst zu sein. Ehrlich zu sein bedeutet die mögliche Vielschichtigkeit unserer emotionalen Reaktionen auf ein Ereignis oder einen Menschen wahrzunehmen und insbesondere bei Widersprüchen wach und offen gegenüber einer endgültigen Aussage zu bleiben. Das fällt sehr schwer. Und weil es schwer fällt und unangenehm ist, und weil wir uns lieber als klar und eindeutig erleben wollen, halten wir diesen Umstand nicht gerne oder lange aus, was dazu führt, dass einer möglichen neuen Interpretation vorzeitig aus dem Wege gegangen wird. Das Stillhalten ist genau das, was die größte Herausforderung darstellt, wenn in uns unterschiedliche Welten aufeinanderprallen, wir aber unbedingt wieder in einen guten Kontakt mit uns selbst kommen wollen. Wer hält schon lange äußere Zwietracht oder zweifelhafte Umstände aus? Die Bedeutung des Begriffs Intuition geht meines Erachtens über ihre sprachwissenschaftliche Wurzel weit hinaus. weshalb auch der dauerhaft angemessene Umgang mit ihr anspruchsvoll ist. Wer achtsam wahrnimmt, Informationen zu vernetzen weiß und an jenen Stellen weiter fragt, wo Widersprüche auftauchen, der taucht unmittelbar in das ein, was Intuition selbst ist. Ein unerschöpfliches Reich an reinem Wissen. Kaum definierbar, aber unmittelbar erfahrbar.